Level Up Klinikführung. Innovative Ideen für leitende Krankenhausärztinnen und Ärzte. Der Podcast zum CB-Chefärztebrief mit Dr. Benedikt Carstensen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts Level Up Klinikführung, dem Podcast für leitende Ärztinnen und Ärzte. Wir sind alle bemüht, kontinuierlich die Patientenversorgung zu verbessern und gleichzeitig, wenn sinnvoll möglich, auch Kosten zu sparen und wirtschaftlich zu sein. Ein solches Versprechen, also bessere Versorgung zu niedrigeren Kosten, geht auch von Digitalisierung an sich, aber auch insbesondere von digitalen Gesundheitsanwendungen, also kurz DIGAs, aus. Heute habe ich die geschätzte Kollegin Alexandra Widmer zu Gast. Alexandra, du bist Neurologin, selbst Host des erfolgreichen Podcasts Docs Digital, wo es um Digitalisierung und digitale Tools geht. Und du bist wohl die bekannteste ärztliche Expertin, wenn es um DIGAs geht. Ich freue mich, dass du da bist und wir miteinander sprechen können. Herzlich willkommen, Alexandra.
Vielen Dank für die Einladung, Benedikt. Ich freue mich, dabei zu sein.
Alexandra, DIGAs sind ja, letztlich kennt jeder DIGAs, aber für Klinikärztinnen und Ärzte oder auch für leitende Ärztinnen und Ärzte in Kliniken sind DIGAs jetzt ja nicht täglich Brot. Und im ambulanten Bereich haben das natürlich schon mehr auf dem Schirm. Aber jetzt mal als Einstieg, warum sollten auch Klinikärzte oder Klinikärztinnen DIGAs mehr auf dem Schirm haben?
Ja, das ist eine große Frage. Ich versuche es mal kurz zu beantworten mit einer kleinen Geschichte von einer Patientin. Ich arbeite in einer neuropsychiatrischen Ambulanz und hatte ihr eine digitale Gesundheitsanwendung für Schmerzen verschrieben gehabt. Die hatte ein chronisches Schmerzsyndrom und sie war voll dabei, wollte das auch machen und umsetzen. Und dann kam sie nach 2 Monaten wieder und dann fragte ich, na, wie ist es denn gelaufen? Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht? Wollen wir mal über die Ergebnisse und auch die Check-ups, die in der DIGA sind, sprechen, wie so der Verlauf war? Und dann sagte sie zu mir, nö, habe ich nicht gemacht. Und dann dachte ich so, oh, was habe ich falsch gemacht? Warum hat sie es nicht angefangen? Nee, ich war in der Klinik. Da habe ich aufgehört. Ich so, warum das denn? Ja, nö, da hat keiner mich nachgefragt. Und ich habe auch nicht daran gedacht. Und ich glaube, da sieht man schon mal das Thema und das Problem. Also wenn wir in Kliniken gehen und aufgenommen werden, fragen die Kollegen bei einer Anamnese eigentlich regulär, welche Therapien oder welche Medikation nehmen sie ein. Und wir setzen eigentlich die Medikation fort oder wir stellen sie manchmal vielleicht sogar schon um. Aber wir gucken sozusagen, dass wir bestehende Therapien, dass wir daran anknüpfen und nicht aufhören. Und in diesem Fall ist das nicht geschehen. Ich wusste nicht, dass sie in die Klinik gehen würde. Sonst hätte ich natürlich in dem Brief an einen Kollegen oder in der Überweisung das mit notiert. Und das war eines der ersten Dinge, die ich aus der Ambulanz, auch den Hausärzten und alle, die in dem ambulanten Sektor tätig sind, immer empfehle. Das ist genauso ein Therapiebaustein wie natürlich eine Medikation. Und das muss mit im Arztbrief vermerkt werden, warum das gemacht wird, wie es angewendet wird. Und ich schreibe es sogar wirklich so wie bei der Medikation hin 100, also auch die Tageszeit, weil ich mit den Patienten gesprochen habe, sich mit dieser neuen Technologie und dieser digitalen Therapie auseinanderzusetzen. Das heißt, es ist wichtig auch für die Kollegen in den Kliniken, hat der Patient das gemacht? Wo ist sein Wissensstand und wie informiert er sich eigentlich und wie ist seine Gesundheitskompetenz bezogen auf seine Erkrankung? Und man muss ja ganz ehrlich sein, das würden vielleicht der ein oder andere nicht hören, es gibt natürlich auch für die Patienten viel Leerlaufzeiten an den Tag. Und wenn das medizinisch vertretbar ist, ja, und die Patienten einigermaßen fit sind, statt dann den ganzen Tag auf den Fernseher zu schauen oder keine Ahnung, vielleicht gibt es schon auch Patienten-Apps, die da den klinischen Aufenthalt begleiten, wenn das innovative Kliniken sind, tun die Leute sich auch gut daran, zusätzlich zu den medikamentösen Therapien oder die dort sind, auch sich weiterhin natürlich mit ihrer Diagnose oder ihren Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen sollten sie ein Bewusstsein dafür haben. Mhm. Ist das für dich so als erste Erklärung nachvollziehbar?
Also finde ich schon mal spannend. Letztlich fragt man ja schon, wie ist die Erkrankung oder wie sind die Symptome? Was hat man bisher dagegen oder dafür eben gemacht, dass man da sozusagen DIGAs noch mehr auf dem Schirm hat? Und jetzt sind DIGAs natürlich auch sehr fachspezifisch. Das heißt, du in der Neurologie wirst natürlich andere DIGAs verwenden wollen oder oder deine Patientinnen und Patienten nutzen wollen als jetzt in der Chirurgie. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen diese DIGA, die du gerade in dem Fall benutzt hast, beziehungsweise benutzt hast lassen, ganz kurz mal schildern für diejenigen, die jetzt noch wenig Erfahrung mit DIGAs haben, also digitale Gesundheitsanwendung, ist es eine Handy-App? Muss man da reinsprechen? Muss man da Bilder machen? Was dokumentiert man da? Welche Daten kommen wo an?
Ja, also eine digitale Gesundheitsanwendung, du sagtest App. Ja, natürlich haben die manchmal die Form einer App, aber es gibt auch webbasierte DIGAs. Das sind also im Endeffekt, kann man sagen, Online-Programme, die letztendlich zugelassen sind in der Sekundärprävention für eine gewisse Indikation, für eine bestimmte Diagnose. Und es gibt ja das Verzeichnis vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Da sind momentan, ich glaube, so um die 57 verschiedene digitale Gesundheitsanwendungen aus den verschiedensten Fachgebieten lokalisiert. Die meisten, die es gibt, kommen aus dem neurologischen, psychiatrischen, psychotherapeutischen Bereich und die zweithäufigsten so aus dem muskuloskeletalen Bereich, ja, was also Rücken, Knie und Schultern und diese Themen angeht, aber auch internistische digitale Anwendungen gibt es. Wir Ärzte, unabhängig von der Facharztgruppe, können alle eigentlich verschreiben. Und das klang jetzt eben so, als ob du Sorge hast, dass die Kollegen jetzt sich denn da tief darum kümmern müssen, was die Patienten da machen. Darum geht es nicht. Es geht erstmal um das Wissen, dass ich als zuständiger Arzt weiß, okay, mein Patient beschäftigt sich mit seiner Erkrankung und meistens geht es um lebensstilverändernde Maßnahmen. Also es ist eigentlich ein Paradebeispiel für wirklich gut umgesetzte, evidenzbasierte Verhaltensmedizin. Das, was wir alles im Studium gelernt haben, was immer so nebenbei im Text stand, ja, so konservative Therapien. Unser Fokus war immer auf Medikation und dafür gibt es jetzt zunehmend begleitende digitale Lösungen. Da fragt man sich natürlich auch, okay, wie funktioniert denn das? Wie kann eine App oder eine Technologie meinen Patienten gesund machen? Die kann nur wirken, wenn sie natürlich auch angewendet wird und letztendlich basieren diese ganzen digitalen Anwendungen in unterschiedlichem Ausmaß häufig auf den Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie, die ein Teil der klassischen Verhaltensmedizin darstellt. Und je nach Indikation sehen diese digitalen Anwendungen sehr unterschiedlich aus. Genauso wie bei einer Medikation steckt ja auch nicht immer das Gleiche drin, unterschiedliche Wirkstoffe. So ist das in diesen digitalen Anwendungen auch. Also es gibt welche, die sind mehr textbasiert, manche sind haben sehr, sehr viele Videos, andere haben sehr viele Audios, manche sind eher informierend, manche Anwendungen, manche beziehen die Patienten sehr stark mit ein, sie interagieren sehr stark mit den Patienten, um Verhaltensveränderungen zu begleiten. Und das geht meistens über so eine Verschreibung, dauert 90 Tage, bevor man dann entscheidet, gibt es eine Wiederverordnung oder nicht. Und sie haben natürlich immer das Ziel, also es gibt, die haben einen Auftrag natürlich, entweder es muss es einen medizinischen Nutzen haben, sprich eine Symptomatik muss besser werden, weniger Schmerzen, weniger Depression, weniger erhöhtes HbA1c, whatever. Oder sie müssen eine Strukturverbesserung mit sich bringen. Das heißt, die DIGA unterstützt den Patienten im alltäglichen Monitoring einer bestimmten Erkrankung, zum Beispiel beim Diabetes. So. Oder aber auch zum Beispiel zur Behandlung von bestimmten Kriegserkrankungen, wo man den Patienten bei dieser Patienten-Journey oder über diesen ganzen Verlauf mitnimmt. Das heißt, es muss aber immer einen medizinischen Nutzen haben, also einen positiven Versorgungseffekt. Und der muss auch im RCTs nachgewiesen sein, sonst wird diese DIGA gar nicht in das BfArM-Verzeichnis aufgenommen. Das ist der wichtigste und größte Unterschied zu allen anderen Apps da draußen. Und wenn man sagt, App auf Rezept, klingt das immer so, als ob das keinen Wert hat und 99 Cent kostet so ungefähr. Und das verstehen viele Patienten nicht. Das heißt, es bedarf da Aufklärung. Aber auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die verstehen nicht, was das für ein Act ist, so eine Anwendung zu entwickeln. Ich entwickle selbst gerade wieder welche und habe schon viele Jahre mitentwickelt aus klinisch-ärztlicher Sicht, was da so in einer Anwendung reinsteckt, was da für ein Regelwerk und eine Sicherheitsstandards und Regulatorik untersteckt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist eine Festung, so, also die ist gigantisch, so, damit die Patientendaten geschützt sind und natürlich auch, der Unterschied ist auch, die DIGA wird von den Krankenkassen finanziert, also es gibt eine Rückerstattung im ambulanten Sektor, Und wenn das erstattet werden soll, ist auch klar, muss es auch einen Effekt haben und einen Wirksamkeitsnachweis. Darin unterscheiden sich die DIGA natürlich von allen anderen Apps auch, die häufig ja auch mit den Daten handeln. Das ist in diesem Fall, kommt überhaupt nicht vor. Also so mal grob die Unterschiede erklärt. Und das ist auch immer wieder dem Patienten gegenüber sehr erklärungsbedürftig. Und gerade jetzt aufgrund von akuten Fällen, die ich halt in der Ambulanz auch habe, und das kannst du vielleicht auch schon bestätigen oder auch andere Kollegen, kommen natürlich die Patienten zunehmend mit KI-generierten, frei verfügbaren KI-Chatbot-Empfehlungen. Und auch so haben mir schon welche gesagt, ja, wieso soll ich denn eine DIGA verwenden? Ich kann doch eigentlich mit meinem KI-Chatbot reden. Und da ist es halt wichtig zu sagen, oh, klar, kann ich total verstehen, der ist auch lieb und nett zu Ihnen. Ja, und dann macht alles, was Sie wollen. Aber der weiß die Diagnose nicht, kann kein Therapieziel verfolgen. Es ist kein Medizinprodukt. Es ist nicht sicher sozusagen, wo diese Daten landen. Und sie geben auch keine Struktur vor. Diese DIGA haben ja mit einer Diagnose ein Ziel, ein Therapieziel. Und ein frei verfügbarer KI-Chatbot hat mit ihr kein Ziel. Und da sehe ich gerade wirklich eine große Herausforderung, weil Menschen nehmen das, was schnell verfügbar ist. Ja? Denn wenn es einem schlecht geht, dann nutzt man halt auch das, was da auf dem Markt ist. Und da dürfen sich die DIGA auch in Zukunft, glaube ich, noch ein ordentliches Stück weiterentwickeln. Aber wir müssen den Patienten klar machen, was ist sozusagen eine hochwertige digitale Lösung versus, das kann hier jeder machen und der Bot sagt dir, du bist der Beste, ne? Auch wenn es eigentlich gar nicht so ist.
Den Bot fragen, also ChatGPT und Co., kann ja durchaus auch gefährlich sein. Ja, wir wissen
Genau.
alle um die Risiken von
Genau.
Fantasieantworten und
Ja.
es gibt immer mehr Berichte, dass auch sozusagen negative Ereignisse eingetreten sind, bis hin zum Suizid nach quasi Konsultationen bei ChatGPT von gerade Menschen mit
Ja.
Depressionen. Also, das ist sehr gefährlich. Da geht es nicht nur darum, dass es auf kuratierten medizinischen Wesen eben nicht basiert, jetzt die frei
Ja.
zugänglichen Chatbots, sondern einfach, es geht auch um das Thema Verantwortung, Haftbarkeit und so weiter.
Absolut.
Und das ist ja auch ein großer Unterschied, ne?
Ja, aber also was wir jetzt mitnehmen müssen, unbedingt. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, aber ich kenne viele Kollegen, die auch immer dieses Dr. Google sehr belächelt haben. Ja, da haben die Patienten Schlagworte eingegeben in die Suchfelder und kamen dann mit irgendwelchen Sachen und sagten, ich will das jetzt haben. Vor kurzem kam eine zu mir und sagte, wissen Sie, ich habe seit 10 Jahren die Diagnose, habe diese ganzen Medikamente durch, ich will jetzt, dass Sie mir das hier verschreiben. Und dann saß ich da erstmal da und dann habe ich mit dieser Patientin über Prompts diskutiert. Also mein Gespräch war völlig anders und wir Ärzte und Ärzte sollten uns dafür interessieren, woher kommen die Informationen, die Patienten beziehen. Und wir dürfen nicht mehr davon ausgehen, dass wir die erste Adresse sind, die sie fragen. Wir sind in der Patientenjourney, in diesem komischen Wort, aber sind wir schon weiter hinten in dem Prozess. Davor haben die Patienten schon unfassbar viel getan. Und wenn wir nicht wissen, wie sie damit umgehen und wie sie damit agieren, dann können wir uns auch nicht dementsprechend darauf einstellen und können ganz viel aneinander vorbeireden und dann ehrlich gesagt auch Vertrauen verlieren. Deswegen glaube ich, müssen wir uns zunehmend dafür einsetzen und auch, um auch selbst damit kompetent umzugehen, wie wir DIGA, aber auch andere technologische Lösungen einsetzen können. Und das wird zunehmend erklärungsbedürftig. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht, aber wir können nicht, ich sage immer gern, wir können nicht bei der Allergie aufhören zu fragen, sondern wir müssen jeden Patienten nach der digitalen Kompetenz fragen, das einordnen und auch seine Kompetenz nutzen, um ihn zu empowern, dass er verifizierte, zertifizierte Medizinprodukte mit nutzt, und jetzt kommen wir zum Punkt, was haben die Klinikärzte eigentlich davon? Naja, im Endeffekt natürlich eine höhere Patientenqualität, Versorgung zu liefern, bessere Ergebnisse und natürlich auch die Rückfallquote nach Klinikaufenthalten zu reduzieren. Das kann man sehr gut machen, weil man im Entlassmanagement die digitale Anwendung auch aus der Klinik verschreiben kann. Ne? Also ich mag das Wort Überbrückung nicht, aber man gibt dem Patienten, man kann im Entlassmanagement eine DIGA verordnen und auch schon mit einführen. Und dann geht ihr schon mit einem Konzept nach Hause und ist nicht sozusagen völlig los und hat gleich wieder einen Rückfall. Ne? Hängt davon der Erkrankung ab. Oder aber auch zum Beispiel bei dem Thema Schulterprobleme oder Knie-OPs. Ich weiß, dass viele aus diesem orthopädischen und chirurgischen Bereich gerne dort die DIGA nutzen, weil die haben irgendwann mal ein präoperatives Gespräch, dann gehen die Patienten nach Hause, kommen ein paar Wochen später wieder. Wenn der Patient mit der DiGA dafür schon trainiert hat, ist das postoperative Ergebnis im Nachhinein besser. So, also die haben wirklich was davon. Die Therapie oder die Behandlung beginnt natürlich nicht erst mit der Aufnahme im Bett sozusagen, ne? Also die beginnt beim ersten Gespräch. Und ich kenne so viele Leute, die in der Zwischenzeit von Erstgespräch bis Aufnahme irgendwie in so einem luftleeren Raum hängen, zunehmend chronifizieren, was weiß ich, Muskulatur immer nur noch mehr abgebaut wird oder aber ihre Kompetenzen und ihre Selbstwirksamkeit verlieren im Alltag. Also warum nicht nutzen? Deswegen finde ich es auch unfassbar zu kurz gedacht, dass diese digitalen Anwendungen nur momentan für den ambulanten Sektor gedacht worden sind. Das hat medizinisch überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist nur wieder irgendwie ein rechtliches, regulatorisches Regelwerk, das ich nicht verstehe. Es entspricht gar nicht diesem Gedanken, sektorübergreifend zu denken, sondern jeder denkt nur für sich. Und da wollen wir ja eigentlich von weg. Und ich glaube, das kann hier jeder verstehen, der das hier hört.
Wenn es um sektorübergreifend Therapien oder Medizin generell geht, ich meine, Medikamente sind ja auch sektorenübergreifend im Sinne
So,
von,
ja.
man nimmt die Dauermedikation im Krankenhaus auch. Das heißt, es macht durchaus Sinn, ambulant begonnene Therapien, jetzt beispielsweise auch in Form von DiGAs, weiterzuführen. Und was mich noch einmal beschäftigt oder was ich nochmal klarstellen will, im Krankenhaus gibt es ja nicht nur, ich verschreibe ein Medikament oder eine Verhaltensänderung oder eine DiGA, sondern es gibt auch einfach die Empfehlung, also ein empfohlenes Prozedere.
Ja.
Und schon allein da rein könnte man ja
Ja,
wirklich
unbedingt.
schreiben, DiGA XY, weil, wie du selbst sagst, also ich glaube, wenn jetzt vom Krankenhaus jetzt direkt eine DiGA-Verschreibung kommt, dann ist es zwar auf der einen Seite sicherlich gut, weil das schon in die Wege geleitet ist. Aber wie
Ja.
du selbst weißt von deinen Patientinnen und Patienten, das Problem ist ja nicht nur das Verschreiben, sondern auch die Adhärenz, also diese Erklärung, dieses Dranbleiben.
Ja.
Und für den ambulanten Bereich von der Klinik vielleicht der Impuls kommt, diese DiGA ist empfohlen und der Hausarzt das beispielsweise oder die Hausärztin dann umsetzen und verschreiben kann, dann wäre ja auch den Patientinnen und Patienten schon mal geholfen und insgesamt die Therapie sicherlich besser.
Ja, also dem stimme ich zu, wenn man nicht die Möglichkeit hat, den Patienten da ein Rezept. Es ist ja so paradox, es ja auch ist. Zurzeit ist es nur so, dass man das wirklich noch auf dem Rezeptmuster 16 ausdrucken muss. Wenn man das in der Klinik nicht zur Verfügung hat, dann bleibt hier nichts anderes übrig, als das so zu machen. Ich finde es gut natürlich, wenn das so sozusagen dort schon installiert wird und einen Übergang gibt. Aber wenn das nicht möglich ist, besser diese Empfehlung zu machen, dann fühlt sich auch dann der Hausarzt dafür verantwortlich, dann diesen weiteren Prozess zu begleiten. Ja.
Mal eine Frage, du hattest vorher die DiGA für Diabetes mellitus genannt oder eine DiGA für Diabetes mellitus. Meine Frage, der Effekt der DiGA, den vergleichen mit Medikamenten wie jetzt den SGLT2-Inhibitoren oder Metformin. Also
Oh.
wir versuchen ja eigentlich immer Äpfel und Birnen nicht zu vergleichen. Ich bin davon
Ja.
überzeugt, wir sind langsam in einer Zeit, wo wir Äpfel und Birnen versuchen müssen, systematisch zu vergleichen, weil es letztlich um Output geht. So, sind dir da irgendwelche Giga-Untersuchungen bekannt, wo das wirklich mal mit Medikamenteneffekten untersucht oder verglichen wurde?
Nee, also in dem Bereich schon noch mal gar nicht. Also da fehlen einfach noch Studien und klinische Erfahrung. Ganz klar, da stehen wir wirklich noch an den Anfängen und da ist noch viel Forschungsbedarf. Klar, es wurde schon verglichen, jetzt nagel mich nicht fest, aber sozusagen DiGA versus Psychotherapie. Ne? Bei Depressionen wurde schon verglichen. Ne? Da gibt es, glaube ich, Studien aus der Schweiz, wo schon geguckt wurde, welche Effekte sie haben und wie vergleichbar das ist. Also DiGA versus Psychotherapie versus Medikation. Da gibt es erste Anfänge, aber da ist noch nichts wirklich groß da. Meine Prognose, meine These ist, wenn man es gut verfolgt und wenn man den Patienten gut begleitet, kann man da sehr viel mit erreichen und da wird es dann auch positive Effekte geben. Es kommt darauf an, wo der Patient da wirklich steht. Hat der Patient ein mentales Modell davon, dass ich proaktiv etwas an meiner Erkrankung verändern kann, dann wird DIGA sehr gut funktionieren. Ist er also jemand, der sagt, ach, lieber Frau Doktor, lieber Herr Doktor, Sie machen das alles, ich will einfach nur eine Pille schlucken und mir ist es schied egal, dann ist das auch der falsche Patient für eine DIGA. Ja, dann wird er nicht adhärent sein und dann wird es nicht funktionieren. Also das ist noch wichtig, mir zu sagen, neben der Auswahl der Diagnose ist es auch wichtig zu erkennen, wer ist der geeignete Patient, weil die Diagnose alleine sagt noch nicht, welcher Patient wirklich davon profitiert oder nicht. Und davon ein Faktor, der da wirklich wichtig mit hineinspielt, ist, wo steht der Patient? Was hat er für ein Krankheitsüberzeugungsmodell? Ja, wie sieht er sich in seiner Welt? Denkt er, es ist normal, krank zu werden, ja, und mit 50 irgendwie so und so herumzulaufen? Oder hat er die Selbstüberzeugung, dass man auch gesund altern kann? Ja.
Also ich habe auch die Erfahrung, dass es verschiedene Menschen gibt mit einem verschiedenen Anspruch auch an sich selbst, was die Beteiligung an der Therapie und an dem aktiven Verhalten der Gesundheit betrifft. Und letztlich DIGAs, wie du selbst sagst, unterstützen die Ressource, die vom Patienten ausgehen. Also
Absolut, ja.
dieses Wollen zu verstehen und dieses Umsetzen und dieses aktiv an sich arbeiten auf Basis von der Verhaltensveränderung. Und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen offen für sein.
Ja, und auch den richtigen Zeitpunkt für Treffen, ne? Also ich sage auch vielen Herstellern oder Entwicklern, es kommt auch immer darauf an, wann du einen Patienten eine DIGA anbietest, die in der Klinik arbeiten, die akute Fälle haben, wissen es viel besser. Als ich jetzt, es gibt so eine Art Windows of Opportunity, heißt das. Besonders, was weiß ich, nach Insulten oder nach Herzinfarkten. Da ist sozusagen die Veränderungsbereitschaft, jetzt wirklich was am Leben zu verändern, besonders wenn es um Leben und um Tod geht, sehr hoch. Und ich sage an manchen Stellen, zum Beispiel bei einer DIGA für Nikotinabhängigkeit, ja, oder Rauchstopp. Mit der ASS 100 muss die DIGA verschrieben werden. Das muss parallel erfolgen, ja, genauso wie bei Krebserkrankungen. Wir wissen alle, Fatigue ist ein unfassbar häufiges Symptom. Warum muss da die DIGA erst als Sekundärprävention angesetzt werden, wenn die Chemotherapie um ist und nach 6 Monaten bis 12 Monaten? Die kann doch schon nach dem ersten Zyklus, wo klar ist, dass die Patienten erschöpft sind. Warum kann das dann nicht mitgegeben werden? Und ich glaube, dieses Denken ist noch nicht da, diese Möglichkeiten und diese Option früh mit einzusetzen. Nicht bei allen Patienten, aber es gibt durchaus welche, die merken da den Pain. Also wenn der Schmerz am größten ist, wo auch die Kollegen sagen, das kennt jeder, also jetzt müssen sie wirklich was ändern, sonst ist es schwierig, ja, sonst wird das nichts mehr. So, und an der Stelle haben die eine gute Möglichkeit, wirklich Erfolge mit sich zu bringen. Und ich habe viele Patienten oder ich habe auch schon Klinikaufenthalte durch DIGA verhindern können, weil Patienten mit Daten zu mir kamen, die sehr hilfreich waren. Ich habe eine Patientin mit einer manisch-depressiven Erkrankung und die hat auch eine Migräne und war immer wieder akut stationär, weil sie manische Phasen hat, hat ihre einen Alltag nicht mehr geregelt bekommen, musste ihre Kinder abgeben, war krankgeschrieben, war über 3 Monate in der Klinik und dann habe ich ihr eine DIGA für Schlafstörungen gegeben. Dann kam sie eines Tages zu mir in die Klinik gelaufen, ein Frühwarnsymptom von Manie ist Schlafstörung. Und dann sagte sie zu mir, oh, Frau Dr. Wittmer, ich habe keinen Termin, aber mein Handy sagt mir die ganze Zeit, ich soll zu Ihnen kommen. Und dann holte ich sie rein und guckte in ihr Handy. Also ich lasse mir häufig, weil das ja alles noch mit dem KISS und PVS-System nicht so
Kommt noch,
integriert
kommt
ist.
noch.
Ja,
Gut. Kontinuos, Alexandra.
genau. Na, jedenfalls habe ich gesagt, zeigen Sie mal Ihr Handy. Und das machen die meisten Patienten. Ich frage häufig nach Handys oder ich frage auch häufig nach Schrittzahl. Und dann zeigte sie mir jetzt und ich sah, dass sie in der letzten Woche wirklich nicht mehr als 2 Stunden die Nacht geschlafen hatte. Dachte ich, super toll, dass sie da sind. Ich habe ihr die Schlafmedikation angepasst. Und das war das erste Mal seit Jahren, dass wir nicht wieder Drehtüreffekt hatten und sie wieder stationär gehen mussten. Sie kam am nächsten Morgen zu mir, hatte geschlafen und wir konnten verhindern, dass sie wieder ihre Kinder abgeben musste. Und das, finde ich, ist ein Riesenvorteil. Ich konnte endlich mal ich habe auf Datentrends reagiert und ich habe nicht auf das Vollbild der Symptomatik gewartet. Und das können wir für viele andere Erkrankungen genauso nutzen. Ja, viele Kollegen meckern immer und sagen, ja, ich habe keine Zeit, diese Daten da anzugucken. Ja, hallo, wir gucken uns auch Laborwerte an. Warum sollten wir uns nicht auch da verschiedenste Parameter angucken? Klar, die DiGA wurde entwickelt als Standalone-Lösung, dass der Patient das zu Hause alleine nutzt. Aber meiner Erfahrung nach ist, ich brauche auch ein Feedback und ein Report, weil wenn ich das nicht bekomme, vergesse ich das zu verschreiben. Und dann ist es so eine Einbahnstraße, das ist echt absurd. Wir tragen die Verantwortung, wir verschreiben es, also brauche ich auch ein Feedback. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und ich meine, dafür, dass es erstattet wird von den Kassen, dafür ist es zu teuer und dann muss es auch einen Sinn und Zweck haben. Und Punkt.
Und was meinst du jetzt für diejenigen, die vielleicht jetzt noch nicht selbst Erfahrung mit den Digas gemacht haben? Wie viel Einarbeitung ist dann nötig? Oder reicht mir, Diga ist für Schlafstörungen, mein Patient hat Schlafstörungen, ich kann sie empfehlen? Also
Ja,
wie firm muss man da sein? Ich meine, man hat auch nicht Metformin genommen unbedingt,
ja, stimmt.
bevor man es verschreibt, ja?
Ja, da hast du recht. Man kann natürlich das auch sich alles einfach nur anlesen und dann verschreiben. Wobei, da würde ich es ein bisschen anders sehen. So mal ein bisschen Gefühl gehabt zu haben, wie sieht denn die Blackbox von innen aus? Was macht der denn da eigentlich? Ist gar nicht schlecht. Deswegen würde ich raten, oder suchen sich eine Indikation oder eine Diagnose aus, die Sie spannend und interessant finden, die vielleicht bei Ihren Patienten kommt oder für sich selbst manchmal auch. Ist das auch ganz interessant. Und dann einfach mal einen Testaccount besorgen. Das kann man auf den Seiten aller Hersteller, kriegt man unkompliziert zugesendet. Und ich habe natürlich Tausende auf meinen Handys, weil ich viele mal austeste. Und dann mal 10 Minuten darin rumklicken. Einfach nur so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben. Das ist was anderes, als wenn man es einfach nur abliest aus so einem Verzeichnis, ja. Und dann mit der erstmal testen. Und zwar bei so einem Patienten, der irgendwie schon affin erscheint, aber wie gesagt, bei den Klinik-Chefsärzten ist das ja schwer möglich, dass die das jetzt testen können. Aber dass sie einfach schon mal davon gehört haben, was da kommt. Und ich bin mir sicher, wir werden es gar nicht mehr anders leisten können, dass wir auch Technologien während stationärer Aufenthalte für die Patienten weiter anbieten. Also, ne, warum sollen die ganze Zeit da irgendwie nur auf dem Bildschirm vom Fernseher gucken? Ne?
Genau, also auch während des stationären Aufenthaltes macht
Total.
es die
Also,
Ressourcen.
warum nicht Edukation zu der Erkrankung und nicht warum immer RTL2? Ja, also.
Letzte Frage noch, die mich interessiert zum Thema, wie bleibe ich aktuell in meinem Fachgebiet, was DIGAs betrifft und wie werden denn Studien bezüglich DIGAs auch auf Konferenzen oder Kongressen veröffentlicht oder dargestellt? Also hast du das
Ja.
Gefühl, die werden irgendwie benachteiligt dargestellt, die werden gleichwertig dargestellt? Das würde mich noch interessieren. Also wenn ich jetzt auf einen Kardiologiekongress gehe, sehe ich die
Also.
neuesten Errungenschaften bezüglich kardiologisch wirksamer Digas?
Ja, das stimmt sogar, weil ich war dieses Jahr in Mannheim beim Kardiologenkongress und habe da DiGA insgesamt vorgestellt, was das überhaupt ist. Und es waren irgendwie echt über 100 Kardiologen da und haben sich das angehört. Das war sehr positiv. Ja, für viele ist das erstmal totales Neuland. Und es wird zunehmend auf den Kongressen auch vorgestellt. Also vor 2 Jahren auf dem DGPPN, also im Neurologenkongress, da war noch gar nichts da. Natürlich ist Pharma da immer sehr prominent, aber auch, das ist eine Veränderung der Strategie vieler Pharmaunternehmen, die verstehen auch, dass es dieser Gedanke Beyond the Pill, wie man es immer so schön sagt, mehr und mehr an Gewicht bekommt, sodass viele auch Pharmahersteller, also sowohl Großkonzerne als auch mittelständische, sich zunehmend mit digitalen Anwendungen zusammentun, weil ja die Cross-Effekte zwischen einer Medikation und einer digitalen Begleitung so naheliegend sind, nur wie irgendwas. Ja, also das ist absolut sinnvoll und sprich, die verändern halt auch ihre Strategie. Und das heißt also, wir werden nicht nur noch Pharma so wahrnehmen, nur mit Pillen, sondern auch mit anderen Lösungen. Und das finde ich eine gute Entwicklung. Dennoch ist es nicht, und das wird natürlich auch von vielen Kollegen, auch teils zu Recht, beklagt, noch nicht das gleiche Level wie diese ganzen Studiendesigner, die mit Pharma angelegt werden. Klar, muss auch hier eine RCT dazu da sein, aber was häufig beklagt wird, das ist, dass die Interventionsgruppe gegen eine Kontrollgruppe, also eine Wartegruppe nur gestaltet wird. Es ist halt nicht so einfach, so wie bei einer Pille, wo ich eine in einer nur Traumzuckertour, das eben bei digitalen Lösungen zu machen. Ja, viele nutzen dann einfach die Möglichkeit, Therapie wie immer. Ja, das bedeutet, der Patient macht eigentlich gar nichts oder er kriegt irgendwie so ein Selbsthilfebuch. Aber eigentlich richtig gut ist es sozusagen, eine DIGA gegen eine App zu testen, die eigentlich dem sehr ähnlich sieht, um zu gucken, was sind eigentlich die Wirkeffekte, wo unterscheiden die sich eigentlich. Und da werden die Studien zunehmend besser und das ist auch wichtig und notwendig, um weiterhin das Vertrauen von den Ärzten und Ärztinnen ja, zu gewinnen und natürlich auch von den Patienten, wenn diese Anwendungen natürlich auch erstattet werden. Das ist eine Grundvoraussetzung. Also da ist noch viel Luft nach oben, aber ich finde, die Gesellschaften, die Facharztgesellschaften oder die Fachgruppen, die stellen sich immer besser diesbezüglich auf. Ich meine, man muss überdenken, das digitale Versorgungsgesetz, dass überhaupt digitale Anwendungen in der Versorgung angekommen sind. Und da sind wir ja weltweit führend in Deutschland. Das ist gerade mal 5 Jahre alt. Und ich glaube, wir überstrapazieren auch häufig ja diese DIGA und malen sie böse da an die Wand. Und das funktioniert nicht. Und so, hallo, das ist gerade mal 5 Jahre her. Und dafür finde ich das schon wirklich einen großen Schritt. Wichtig ist aber jetzt gerade unter dieser extremen Nutzung dieser frei verfügbaren KI-Chatbots-Generierung und was Patienten da machen und nutzen, müssen wir viel Aufklärungsarbeit leisten und um da am Ball zu bleiben. Alles in allem werden wir das aus keinem Fach mehr wegdenken und jetzt sind wir, glaube ich, bei 57 und ich glaube, in ein paar Jahren werden es, ich weiß nicht, ich will jetzt keine Zahl sagen, aber sicherlich doppelt so viel sein.
Mehr als 57, ja.
Mehr als 57, ja, genau. Und auch die werden sicherlich, auch wenn das regulatorisch aktuell noch schwierig ist, KI-Komponenten irgendwann mit integriert haben. Auch da müssen sich sicherlich die Gesetzgeber oder die, ja, diese Leute, die das da alles machen, flexibel zeigen, um mit der Zeit zu gehen, ne? Also, ja, ich bin gespannt.
Super,
Aber
Alexandra.
es wird auch in die Klinik kommen, hundertprozentig. In was für einer Form muss man sehen, aber sozusagen auch ein Bewusstsein dafür als Klinik-Chefarzt besonders und auch zu haben, ist sinnvoll und das auch vielleicht auch mal mit seinen Kolleginnen und Kollegen zu besprechen und ja, da mitzugehen, weil es gibt keine andere Lösung, ja.
Ja, ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, oder auch ein weiterer Vorteil ist durchaus, dass man auch innovativ nach außen wirkt für die Hausärzte,
Total, ja.
Hausärzte. Wenn aus der Klinik die Empfehlung eines neuen Medikaments kommt, dann denkt man auch, wow, die sind modern, die sind auf dem aktuellen Stand. Und wenn jetzt da DIGAs empfohlen werden, die auch vielleicht nur ein, zwei Jahre alt sind, auch das macht ja was in den Köpfen der Zuweiser, von denen man ja auch abhängig ist. Alexandra, ich würde mich herzlich, herzlich, herzlich bei dir bedanken. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war spannend und aufschlussreich. Ich hoffe, dass jetzt für
Gerne.
viele klarer ist, warum DIGAs auch für Ärztinnen und Ärzte in Kliniken interessant sind. Für mich war besonders spannend, dass man vielleicht auch in der Anamnese beim Aufnahmegespräch die DIGAs mit aufnehmen kann. Vielleicht auch im Prozedere, wenn man es schon nicht verordnen will, auch im Prozedere aufnehmen kann. Und auch, was du gesagt hast, die Daten aus DIGAs als Frühzeichen für einen Symptomverlauf oder eine bevorstehende schwere Episode einer Erkrankung nochmal zu nehmen. Das fand ich alles sehr überzeugend und freue mich. Danke dir herzlich für deine Zeit. Wünsche dir noch viel Erfolg und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie einiges mitnehmen konnten. Ich wünsche mir, dass wir uns bei der nächsten Episode wiederhören und noch allen viel Freude bei der Arbeit. Bis dahin, tschüss.
Danke. Tschüss, tschüss.
Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt Level Up Klinikführung. Weitere spannende Themen finden Sie auf cb.iww.de, dem Online-Portal zum CB-Chefärztebrief.